Ja, guten Morgen zusammen. Ich begrüße euch alle hier vor Ort, aber auch an den heimischen Bildschirmen. Mein Name ist Jürgen Sikorski, ich komme aus Landshut und Ruth hat mich gebeten, mich zu Beginn mal vorzustellen. Also unter normalen Umständen hätte mich heute ein Interview erwartet. Jetzt mache ich das so. Ja, wie ihr vermutlich hören könnt an meinem nicht vorhandenen Dialekt, ich komme nicht aus Bayern. Ich bin gebürtiger Niedersachse, in Schleswig-Holstein aufgewachsen und mit 20 nach Bayern gekommen und dann dort geblieben zum Studium. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, war dann einige Jahre in der Wirtschaft berufstätig und bin seit 2010 Professor für Bank- und Finanzmanagement an der Technischen Hochschule in Deggendorf, mittlerweile seit 2,5 Jahren ungefähr dort auch Dekan der Fakultät. Das alles qualifiziert mich allerdings noch nicht für eine Predigt bei euch, sondern deswegen auch noch ein paar Worte zu meinem geistlichen Hintergrund. Also ich bin tatsächlich in einer Baptistengemeinde in Schleswig-Holstein auch groß geworden, alles miterlebt, Sonntagsschule, Jungscher, Teenagerkreis, Jugend und so weiter und habe mich dann auch während meines Studiums und dann auch danach eigentlich immer einer Gemeinde angeschlossen. Es hätte nicht unbedingt immer eine Baptistengemeinde sein müssen, aber es ist tatsächlich immer wieder drauf hinausgelaufen, weil ich da doch immer wieder auch sehr lebendige Gemeinden gefunden habe. Mit 16 habe ich mich für den Herrn entschieden, damals auch, das war noch in Schleswig-Holstein, taufen lassen und sind jetzt seit etwa, ich glaube so 25, 26 Jahren in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Landshut. Ja, ich war auch, ich glaube, insgesamt ungefähr 16 Jahre dort in der Gemeindeleitung. Aktuell habe ich mich mal draus zurückgezogen, vor allen Dingen auch, weil ich beruflich doch ziemlich angespannt bin. Aber ich mache, was ich immer noch wieder gerne mache, ist ab und zu ein Predigtdienst auch bei uns und auch durchaus ab und zu mal in anderen Gemeinden. Ja, soweit mal die Vorrede. Damit komme ich dann auch zu meinem heutigen Predigtthema. Woran denkst du gerade? Was bestimmt deine Gedanken? Gedanken des Friedens oder des Unfriedens? Gedanken über den letzten Urlaub, der vielleicht Corona-bedingt ausgefallen ist oder über den bevorstehenden, wo man noch nicht so genau weiß, wo es hinausläuft, oder Gedanken über das, was dir im Leben alles Schlechtes widerfahren ist, wie benachteiligt du bist, oder Gedanken, dass du nicht weißt, wie du den nächsten Tag überstehen sollst, die viele Arbeit schaffen sollst, die vor dir liegt. Was denkst du über deine Mitmenschen, deine Mitchristen, deine Gemeinde? Gibt es Menschen, über die du gar nicht freundlich denkst? Oder ist in deinem Kopf sowieso eher Chaos angesagt? Gedanken, die man am liebsten loswerden möchte? Wovon lässt du deine Gedanken beeinflussen? Machen wir uns eigentlich darüber Gedanken, was wir denken? Hinterfragen wir das manchmal? Dabei sind doch unsere Gedanken ganz häufig Auslöser für unsere Taten. Vieles wird im Kopf vorgedacht. Wenn ich zum Beispiel ein schwieriges Gespräch zu führen habe, dann denke ich das Gespräch vorher durch. Nein, nicht einmal, sondern in allen möglichen Varianten. Ich nehme Probleme vorweg, von denen ich nicht mal weiß, ob die überhaupt eintreten. In unseren Gedanken passiert so viel, dass es sich lohnt, darüber Bücher zu schreiben. Deshalb kann man auch bei Amazon oder sonst wo Bücher kaufen wie »So beseitigst du das Chaos in deinem Kopf« oder »Endlich ruhig schlafen«. Mit dieser Methode sortierst du das Chaos in deinem Kopf. Oder ich denke zu viel, wie wir das Chaos in unserem Kopf bändigen können. Das heißt, Gedanken ist nicht nur bei Christen ein Thema. Das Thema heute meiner Predigt lautet Umkämpfte Gedankenwelt. Und das ist der gleichnamige Titel eines Buches von David Holden, was wir in den letzten Wochen, ja mittlerweile muss man sagen Monaten, bei uns im Hauskreis durchgearbeitet haben. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht die Inhalte eines Buches wiedergeben, wäre auch gar nicht so einfach, weil wir nämlich beim Lesen und auch im gemeinsamen Gespräch darüber festgestellt haben, das ist ein außerordentlich schwieriges Thema. Klar, dass unsere Gedanken angefochten sind, dass es auch für uns Christen wichtig ist, mit was unsere Gedanken gefüllt sind, da waren wir uns ja alle einig. Aber trotzdem, was lernt man daraus? Auch dann so, dass man nicht bei dem endet, was man eigentlich immer sagt. Ne? Ja, wenn ein Christ sein Problem hat, na, dann sagt man halt, okay, dann bete halt regelmäßig, lese in der Bibel, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Oder was dann teilweise auch tatsächlich als Handlungsempfehlung in diesem Buch stand, das war allerdings auch schon ein etwas älteres, schau halt nicht so viel fern und verbringe nicht so viel Zeit im Internet. Super, auch nicht verkehrt, aber realistisch. Wir können unsere Gedanken ja auch nicht von der Welt abschotten. Wir brauchen externe Informationen aus Internet, Fernsehen, auch zur Meinungsbildung, erleben aber in diesem Zusammenhang häufig auch so einen sogenannten Informationsoverflow. Und ich denke, gerade jetzt in Corona-Zeiten empfinden wir das vielleicht auch so. Aber als Christen möchten wir doch unsere Gedanken mit Gottes Gedanken füllen und dafür haben wir doch die Bibel bekommen. Und deswegen möchte ich auch mit euch einige Bibelstellen durchgehen beziehungsweise darüber nachdenken, die auch zeigen, warum Gedanken wichtig sind, beziehungsweise was wir denken und dass das eben auch umkämpft ist. Denn die Bibel macht relativ klar, dass eine Folge unserer Hinwendung zu Jesus eben auch eine Erneuerung des Denkens beinhaltet. Und dazu eine sehr bekannte Bibelstelle aus dem Römerbrief. Ruth hat sie eben schon gelesen, ihr seht sie jetzt. Ich habe hier einen tollen Bildschirm, also ich bin ganz begeistert. Das werde ich als Idee mit nach Hause nehmen. Römer 12, Vers 2. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Gleicht euch nicht dieser Welt an. Unser Denken soll sich von dem unterscheiden, was Menschen denken, die den Herrn nicht kennen. Wir lesen da, lasst euch verwandeln. Das ist schon mal ein erster wichtiger Hinweis. Es steht interessanterweise nicht dort, verwandelt euch, sondern lasst euch verwandeln. Es ist etwas, offensichtlich etwas, eine Erneuerung des Denkens ist offensichtlich etwas, was nicht aus uns selber passiert. Es klingt hier eher wie was Passives, nur etwas, was wir an uns geschehen lassen dürfen. Das heißt, wie es im Glauben ja eigentlich immer ist, ne, wenn es um geistlichen Fortschritt oder geistliches Wachstum geht, dann ist das eigentlich immer eine Mischung oder ein Zusammenwirken aus dem, was Gott tut und unsere Bereitschaft, es tun zu lassen. Die Erneuerung des Denkens hat ein Ziel. Hier heißt es, es geht um einen Prüf- und Erkenntnisprozess, damit ihr prüfen und erkennen könnt. Das heißt, kein gedankliches Chaos, kein Ich lasse mich treiben und schaue dann einfach mal, welche Einflüsse so mein Denken prägen, sondern was unsere Gedanken antreibt, das soll auch so einen Prüfprozess beinhalten. Was entspricht eigentlich dem Wille Gottes? Das heißt, was ist in den Gottes Augen gut, was ist ihm wohlgefällig und was entspricht seinem vollkommenen Anspruch? Das heißt aber auch, je mehr wir uns auf diesen Verwandlungsprozess einlassen, je erneuerter unser Denken ist, umso mehr sind wir auch in der Lage, eben zu prüfen und zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Und ich finde, das ist doch für uns Christen auch immer ein sehr erstrebenswertes Ziel. Interessant ist, dass in diesem Vers überhaupt nichts von Handeln steht. Es geht nur um erneuertes Denken, um Prüfen und um Erkennen. Ich zitiere jetzt mal tatsächlich mal einen Satz aus diesem Buch, was wir bei uns in unserem Hauskreis gelesen haben, wo steht, überspitzt könnte man formulieren, wir sind das, was wir denken. Darum ist es wichtig, dass wir unser Denken erneuern. Die Art und Weise, wie ich mich in meinem Alltag verhalte, wird von dem geprägt, was mir an Gedanken durch den Kopf geistert. Würdet ihr da zustimmen? Ich möchte nochmal den Begriff erneuern. Erneuert euer Denken eingehen. Ich meine, dass das Christwerden etwas mit Erneuern zu tun hat, das kennen wir ja eigentlich, oder? Mit 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Einer der bekanntesten Texte überhaupt. Was macht denn diese neue Schöpfung aus? Wir sprechen ja auch von Neugeburt oder von Wiedergeburt, die wir unter anderem auch zeigen, wenn wir hier in dieses Taufbecken gehen. Übrigens an dem noch eine kurze Bemerkung. Ich bin eigentlich heute nur da, um dieses Taufbecken zu sehen. Nein, aber es ist tatsächlich so, wir haben im Januar diesen Jahres bei uns in Landshut einen neuen Pastor berufen, Florentin Fritsche. Der kommt eigentlich aus einer freien Christengemeinde, aber er ist tatsächlich in diesem Taufbecken getauft worden, vor vielen, vielen Jahren. Das hat er mir dann erzählt und da habe ich gedacht, nee, ist ja super, da fahre ich jetzt hin und ich bin heute das erste Mal hier. Insofern, jetzt habe ich es gesehen. Schön. Ja, was macht diese neue Schöpfung aus? Doch insbesondere auch, dass wir anders handeln, dass wir eine völlig neue Priorität in unserem Leben haben, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir Jesus an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Und das ist vielleicht für ein erneuertes Denken auch das Wichtigste, dass es geprägt ist von dem Wunsch, Jesus die Führung im eigenen Leben anzuvertrauen, ihn an die erste Stelle zu setzen und ihm nachzufolgen. Das ist der Grundstein, auf dem unser Denken aufbaut und genau das, worin es sich ja letztlich auch von Nichtchristen unterscheidet. Denn Jesus an die erste Stelle zu setzen, das ist nun für Nichtchristen denkbar unwichtig. Die neue Schöpfung in Christus ist halt nur zu haben über eine Erneuerung des Denkens. Was sich da oben abspielt, das ist entscheidend. Und wenn wir ehrlich sind, das da oben ist eine ganz schön umkämpfte Zone. Da kann es auch mal richtig wild zugehen. Und dass es da auch eine Menge unheiliger Gedanken gibt, das ist vermutlich nicht nur meine eigene ganz persönliche Erfahrung. Erneuerung des Denkens heißt für mich aber auch, wenn ich mal davon ausgehe, dass in meinen Gedanken quasi wie in jedem Arbeitsspeicher oder wie auf jeder Festplatte nur eine bestimmte Kapazität vorhanden ist, dann muss ich halt auch etwas rausschmeißen. Dann muss ich mich halt auch von bestimmten Gedanken trennen, damit etwas Neues Platz hat. Die Gedanken nehmen uns gefangen. Das ganz normale Leben mit all seinen Herausforderungen kann uns so sehr in Beschlag nehmen, dass da einfach wenig Gedanken oder wenig Platz für Gedanken über die Nachfolge ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mache. Ich hatte immer viele Arbeitsstellen, die relativ arbeitsintensiv waren und ich habe immer wieder festgestellt, das kann dich so gefangen nehmen, dass für was anderes letztlich kein Platz mehr ist. Und erneuertes Gedenken, das ist ja auch nicht so hier der Fingerschnipp, ne? Sondern das ist ja eine lebenslange Aufgabe. Und auf der anderen Seite kommen ja auch mit jeder Lebensphase immer neue Gedanken dazu. Ich habe 3 Kinder, von denen 2 auch hier sind. Schön, freut mich sehr. Irgendwann sind die Kinder aus dem Hause. Dann fragst du dich, wie geht es mit den Eltern weiter? Das geht ja manchmal so Hand in Hand über. Ja, und dann kommt eine Pandemie und die frisst dann auch jede Menge Gedankenkapazität. Insofern brauchen wir tatsächlich immer wieder mal diese Erinnerung, dass es ein erstrebendes Ziel ist, von Gottes Gedanken erfüllt zu werden und dass das eigentliche Thema unserer Gedanken die Nachfolge sein sollte, weil Gott auch in seinem Wort selber auch das ausspricht. Ihr kennt vielleicht die Stelle Matthäus 6,33, ihr kennt sie alle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Dieser Vers steht interessanterweise direkt nach den Worten von Jesu, dass man sich als Nachfolger keine Gedanken darüber machen soll, was man anzieht, was man isst und trinkt und sich nicht so sehr um das eigene Leben sorgen soll. Jesus sagt, um solche Dinge geht es den Nichtchristen. Dann haben wir auch genug gedankliche Kapazität, um uns auf das Reich Gottes zu konzentrieren. Ihr kennt vielleicht auch den Vers Kolosser 3, Vers 2. Ihr richtet eure Gedanken auf Gottes kommendes Reich und nicht auf das, was die Welt zu bieten hat. Wie kann man seine Gedanken denn entschlacken? Oh, da gibt es auch einen schönen Vers. Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Diesen Gedanken kennt ihr, genau wie ich, natürlich seit vermutlich vielen Jahren. Ich habe ihn aber lange Zeit überhaupt nicht im Zusammenhang mit der Erneuerung des Denkens gesehen. Aber ich stelle auch fest, genau dieser Vers ist mir in meinem Leben immer eine große Hilfe gewesen. Denn ich habe auch gerne Chaos in meinem Kopf und manchmal viel zu viel. Über Entscheidungen, die man treffen muss, sei es im Beruf oder auch in der Gemeinde. Wer mal in der Gemeindeleitung gearbeitet hat, weiß auch, da gibt es auch viele Gedanken. Gedanken, die man sortieren muss. Manchmal auch Chaos. Und dann ist es eben gut, wenn man diese Zusage hat, werft alle eure Sorge auf ihn. Und ich hatte, das ist so meine Erfahrung, wenn ich diese Zusage ganz bewusst für mich in Anspruch genommen habe, dann habe ich tatsächlich auch bei mir beobachtet, dann konnte ich wieder klarer denken. Dann war ich von einer Last befreit und konnte tatsächlich, da war so mein Arbeitsspeicher, meine CPU etwas weniger beschäftigt und meine Gedanken waren frei für Neues oder auch für eine neue Klarheit. Das ist eine super Zusage und sie ist jetzt in Zeiten von Corona auch wichtig. Unsere Sorgen sind aktuell sicherlich nicht weniger geworden, eher mehr. Und insofern lasst uns diese Zusage tatsächlich auch für uns in Anspruch nehmen, dass er auch gerade in diesen Zeiten, dass wir alle unsere Sorge auf ihn werfen dürfen, eben auch damit wir frei werden, um wieder auch andere Gedanken haben zu können und auch Gedanken eben an ihn, an Jesus, an unseren Herrn und an Nachfolge. Es ist aber nicht nur der Umgang mit Sorgen und Nöten, der erneuert gehört. Unser heutiger Hauptvers fängt hier an: und gleicht euch nicht dieser Welt an. Was sagt eigentlich die Bibel über Gedanken, die der Mensch ohne Gott mit sich herumschleppt? Römer 1, 28, da steht: und da es sie nicht für wert erachteten, sich gemäß ihrer Erkenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. In den Folgeversen kommt dann so alle die Dinge, oh, das ist eine Aufzählung, da müsst ihr echt mal hinhören. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden, schreibt Paulus. In Vers 30, sie treiben üble Nachrede, sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern. Sie sind unverständig, haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Boah, krass, oder? Das ist doch so eine richtig krasse Beschreibung. Also, so sind wir Christen doch nicht. Aber an der einen oder anderen Stelle können wir uns ja selber, jeder persönlich mal fragen, ob wir dieses haltlose Denken tatsächlich schon so komplett hinter uns gelassen haben. Ne? Sind wir wirklich ohne Neid, ohne Habgier, ohne Streitsucht, ohne üble Nachrede? Weißt du schon, wie es Bruder und Schwester so geht und so weiter? Also es gibt ja auch den Flurfunk in der Gemeinde. Ne? Sind wir wirklich so erfüllt mit Liebe und Erbarmen? Und dabei geht es nicht immer nur um unser Verhalten, sondern die Frage ist ja, Wie sieht es in unseren Gedanken aus? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Gedanken tatsächlich umkämpft sind. Es gibt eben auch die Macht der Finsternis. Und ihr seht das vielleicht auch in dem folgenden Vers, Kolosser 1, 13. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Da sieht man so ein bisschen auch die Dramatik dahinter, was da passiert. Also unsere Entscheidung für den Herrn ist ja eben nicht nur eine Entscheidung hin zu Jesus, hin zur Nachfolge, sondern auch weg von der Macht der Finsternis. Und manchmal, glaube ich, fehlt uns da so ein bisschen die Dramatik der Ereignisse. Das hier klingt ja so wie der gute Ausgang eines Blockbusters. Das Böse ist besiegt, Mordor hat nicht gesiegt, der Ring ist im Feuersee gelandet. Du bist diesem Einfluss des Ringes entflohen, den du dich an sich kaum entziehen konntest. Also wer unter uns Herr der Ringe-Fan ist, der kennt das. Das ist übrigens ja der Plot vom Herr der Ringe. Darum geht's. Ich finde es übrigens immer wieder erstaunlich, dass Millionen von Menschen von diesen Blockbustern fasziniert sind, dass sie sich dem kaum entziehen können, diesem Ringen um Gut und Böse. Dass die reale Geschichte unserer Welt eigentlich genau diesem Drehbuch folgt, das begreifen eigentlich die wenigsten. In unseren Gedanken geht es eben auch darum, den Mächten der Finsternis zu widerstehen, sodass diese keinen Einfluss mehr ausüben können. Der Teufel hat ein großes Interesse dran, uns über Dinge nachdenken zu lassen, die uns von der Nachfolge abhalten. Vielleicht spürt ihr diese Dramatik auch in dem folgenden Vers. Da schreibt der Paulus: Das sage ich also und beschwöre euch im Herrn. Lebt nicht mehr so wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Sie sind verfinstert in ihrem Sinn. Sie sind dem Leben Gottes entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie gefangen sind, durch die Verhärtung ihres Herzens. Hier ist der Zusammenhang auch von Denken und Handeln sichtbar. Paulus spricht von einem nichtigen und verfinsterten Denken der Heiden, von einer Entfremdung von Gott. Euer Leben soll eben und auch eure Gedanken sollen eben nicht in erster Linie darauf gerichtet sein, was die Welt zu bieten hat, denn daraus folgen dann die Taten, die nicht gottgemäß sind. Wie funktioniert denn sowas? Die Erneuerung des Denkens. Ich meine, wir haben ja gelesen, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens. Da könnte man jetzt sicherlich ganz viel drüber sagen, die Bibel ist voll davon. Ich habe mal ein paar Dinge jetzt so zum Schluss rausgegriffen, wo vielleicht eine Hilfestellung sein können. In Hebräer 10, Vers 16, da lesen wir, und das ist ja, auch ein Vers, der aus dem Alten Testament ursprünglich kommt. Dies ist der Bund, den ich nach diesen Tagen mit ihnen schließen werde, spricht der Herr. Ich lege meine Gesetze in ihr Herz und schreibe sie in ihr Denken hinein, lesen wir. Daraus folgt ein Wesensmerkmal des neuen Bundes, ist eben nicht nur die Vergebung der Sünden, dass Jesus unsere Schuld auf sich nimmt, nein, es ist noch mehr, sondern es ist die Erneuerung des Denkens, die gibt es dazu. Gott schreibt das, was gut und richtig ist, in unser Denken und in unser Herz hinein. Weil Jesus unser Denken, unser Herz direkt anspricht, verwandelt sich damit auch unser Denken und wir erkennen, was dem Herrn wohlgefällig ist oder was eben auch nicht. Das wäre dann vielleicht der Moment, wo sich auch mal unser Gewissen regt. Oder eine innere Stimme uns wissen lässt, wovon wir vielleicht die Finger lassen sollten. Sei also froh, wenn sich dein schlechtes Gewissen regt. Das ist gewissermaßen der Beleg dafür, dass Gott etwas Gutes in dein Denken und in dein Herz geschrieben hat. Das heißt nun sicherlich nicht, das würden wir uns vielleicht wünschen, dass das Gottes Wort so über Nacht auf unserer Festplatte steht. Ich würde mich auch gerne häufiger an Bibelstellen erinnern, die dann auch meine Gedanken prägen. Also das heißt, aber für dieses ins Herz und in die Gedanken schreiben, hilft tatsächlich die konsequente Beschäftigung mit seinem Wort. Eben weil wir doch an seinem Wort prüfen können, was unsere Gedanken ausmacht und inwieweit wir diese Erneuerung des Denkens bereits umgesetzt haben. Nur das Wort Gottes ist eben der Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Auch die folgende Bibelstelle kennen vermutlich die meisten von euch. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn man nur mal das nimmt, was ich hier auch gelb unterlegt habe, das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Das können wir aber auch nur erleben, wenn wir tatsächlich auch mit Gottes Wort leben und es in sein Wort reinschauen. Am Schluss dieser Predigt möchte ich nochmal diesen heutigen Hauptvers lesen, auch in der Hoffnung, dass wir diesen in unseren Herzen und Gedanken bewegen und bewahren. Römer 12, Vers 2. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Amen.